Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute am Ostermontag miteinander Kindergottesdienst feiern. Wir Menschen zusammen mit Gott. Und auch heute erinnern wir uns als erstes daran, wieso wir überhaupt Gott feiern. Gott ist für uns da, wie ein guter Vater. Wir hören auf ihn und dürfen ihm alles sagen. Jesus ist für uns da, unser Bruder. Er hat uns gezeigt, was Liebe ist. Der Heilige Geist ist bei uns. Ein guter Geist verbindet uns. Sein Licht erleuchtet die Welt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Du Gott, du bist immer mit uns unterwegs. Du begleitest uns, wohin wir auch gehen. Dafür sagen wir dir Danke. Manchmal können wir dich nicht erkennen. Da ist es, als wärst du nicht da. Aber das stimmt nicht. Du bist trotzdem bei uns. Immer, jeden Tag neu, bis in alle Ewigkeit. Hab Dank dafür, dass du uns niemals alleine lässt, auch wenn es sich gerade so anfühlt. Amen. Also ich kenne das, dass ich mich manchmal alleine fühle, obwohl ich weiß, dass ganz viele Menschen um mich rum sind. Das liegt dann daran, dass ich irgendetwas möchte oder über irgendetwas nachdenke, was mich einsam macht, weil ich weiß, dass die um mich herum gerade anders denken, ihnen etwas anderes wichtig ist. Ja, oder sie einfach nur als Personen da sind, aber eben gerade nicht für mich da sind. Es muss nicht immer einer für mich da sein. Es ist gut, wenn man sich mal alleine beschäftigen kann. Aber manchmal tut es gut, über bestimmte Dinge mit jemandem zu reden. Das erleben auch die Jünger heute. Es war einfach schrecklich, sagte Kleophas. Nie hätte ich gedacht, dass es so enden würde. Ich auch nicht, sagte Johannes. Weißt du noch, wie wir nach Jerusalem gekommen sind? Die Menschen haben gejubelt und wir waren voller Hoffnung. Wer hätte da ahnen sollen, dass sie Jesus kurze Zeit später hinrichten würden? Wenn ich nur daran denke, zittern mir noch die Knie. Ich würde am liebsten ganz weit weglaufen. Die beiden Jünger waren unterwegs, von Jerusalem zum Dorf Emmaus. In ihren Gedanken allerdings waren sie noch bei dem, was in den letzten Tagen in Jerusalem geschehen war. Und wenn sie überhaupt miteinander sprachen auf diesem Weg, dann darüber. Sie waren nicht alleine auf der staubigen Straße. Auch andere Menschen waren hier unterwegs. Einige mit Eseln, manche sogar mit einem Wagen. Die meisten aber waren zu Fuß. So wie die beiden Jünger. Schon seit einiger Zeit ging ein Mann neben ihnen her. Sie hatten ihn gar nicht richtig bemerkt. So sehr waren sie ins Gespräch vertieft. Als er sie schließlich ansprach, erkannten sie ihn nicht. Der Mann fragte sie: Sagt mal, wovon sprecht ihr eigentlich die ganze Zeit? Die Männer blieben stehen und schauten ihn erstaunt an. Kleophas sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der davon nichts mitgekriegt hat. Wieso? Was war denn? Fragte der Mann. Na, das mit Jesus, erwiderte Johannes. Er war ein großer Prophet. So wie er geredet und gehandelt hat, hat man das sofort gemerkt. Aber die obersten Priester und andere mächtige Männer haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt wurde. Sie haben ihn gekreuzigt. Und wir dachten noch, ergänzte Kleophas, dass er gekommen ist, um Israel zu erlösen. Das alles ist jetzt 3 Tage her. Die ganze Stadt spricht darüber. Die drei Männer gingen gemeinsam weiter. Die Jünger erzählten. Und dann haben uns auch noch die Frauen durcheinandergebracht, die zu uns gehören. Sie waren am frühen Morgen am Grab Jesu, aber das Grab war leer. Sie konnten den Leichnam nicht finden. Stattdessen haben sie Engel gesehen. Und die sollen gesagt haben, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Es war so, wie die Frauen es gesagt hatten. Das Grab war leer. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Darauf sagte der Mann: Warum seid ihr eigentlich so begriffsstutzig und tut euch so schwer, an das zu glauben, was die Propheten sagen? Musste der Christus nicht all das erleiden, um in die Herrlichkeit, in sein Reich zu kommen? Ausführlich erklärte er ihnen nun, was in der Heiligen Schrift über Christus gesagt ist. Inzwischen waren sie in Emmaus angekommen. Die Jünger hatten ihr Ziel erreicht. Der Mann wollte sich verabschieden und weitergehen. Bleib doch bei uns, es ist doch schon Abend, die Sonne steht schon ganz tief, der Tag geht doch schon zu Ende. So betraten sie zu dritt das Haus. Sie setzten sich und man brachte ihnen etwas zu essen und zu trinken. Der Mann nahm das Brot und sprach das Dankgebet. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte jedem der beiden Jünger ein Stück. Kleophas und Johannes erstarrten. Sie hatten es beide zur gleichen Zeit kapiert. Das kann nicht wahr sein. Das ist Jesus, dachten sie. Warum haben wir es die ganze Zeit nicht gemerkt, als wir zusammen unterwegs waren? Noch ehe sie etwas sagen konnten, war Jesus verschwunden. Kopfschüttelnd blickten die beiden sich an. Dann sagte Kleophas: Wir haben ihn nicht erkannt, aber wir waren Feuer und Flamme, als er neben uns herging und uns die Heilige Schrift erklärt hat. Komm, lass uns zurück nach Jerusalem gehen, sagte Johannes und sprang auf. Das müssen wir den anderen erzählen. Jesus lebt. Wir haben ihn gesehen. Es war schon finstere Nacht, als sie endlich wieder in Jerusalem ankam. Aber im Haus, in dem die Jünger im Moment waren, brannte noch Licht. Sie hörten die Männer drinnen aufgeregt sprechen. Als Kleophas und Johannes durch die Tür traten, sprangen die Männer auf und riefen ihnen entgegen: Jesus ist tatsächlich auferstanden. Die Frauen hatten recht. Petrus hat ihn gesehen. Wir haben ihn auch gesehen, sagte Kleophas staunend. Er hat das Brot für uns gebrochen. Und dann erzählten sie den anderen, was sie erlebt hatten. Ja, das war jetzt eine völlig neue Art der Begegnung. Jesus taucht in kurzen Zeitabständen immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen auf. Und es ist völlig klar, er legt diesen Weg nicht zu Fuß zurück. Er taucht mitten in Räumen auf, ohne dass er das Fenster oder die Tür verwendet hat. Er kann ganz normal Brot essen. Er ist kein Gespenst. Er ist Mensch und doch Gott. Daran wird es deutlich. Er taucht plötzlich auf und verschwindet. Aber er kann wie ein Mensch mit den anderen reden. Man kann ihn anfassen wie einen Menschen. Und er ist wie ein Mensch. Diese Tage, die die Jünger mit Jesus jetzt erleben, dass er plötzlich kommt und wieder geht, dass er ihnen etwas noch einmal erzählt, für sie noch einmal begreiflich macht und dann schwupp wieder verschwunden ist, dass sie sich selbst damit auseinandersetzen müssen, ist der erste Schritt, dass sie Mut fassen, selbst von Jesus, von Gott zu erzählen, selbst das zu verbreiten, anderen weiterzusagen, was Jesus über Gott erzählt hat und was ihm wichtig war, wie er den Glauben gesehen hat, im Gegensatz zu den jüdischen Schriftgelehrten und oberen Ratsherren und natürlich auch gegenüber den Priestern. Das brauchte viel Mut und viel Sicherheit in dem, was du sagst. Das kennst du wahrscheinlich. Wenn du jemand anderen von etwas überzeugen willst, dann brauchst du zum einen gute Argumente, aber auch den Mut, es anzusprechen und dem anderen es deutlich mit den richtigen Worten zu sagen, was du ihm eigentlich mitteilen möchtest. Ja, das mussten die Jünger jetzt üben. Eine Übungsphase sozusagen. Eigentlich cool, dass Gott daran gedacht hat, dass sie erstmal selbst verstehen müssen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass das Zeit braucht und dass sie die Bedeutung, was das für sie und für uns heute heißt, auch erstmal Schritt um Schritt begreifen müssen. Dass so etwas nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Wir brauchen ja auch manchmal etwas länger, um etwas zu lernen. Manches begreifen wir sofort und für anderes brauchen wir mehrere Anläufe. Oder wir können uns einen Teil davon merken und der andere Teil geht wieder verloren. Das müssen wir dann ein paar Mal wiederholen, damit wir uns sicher fühlen. Und genau das Gleiche machte Jesus jetzt mit den Jüngern. Sie sollten lernen, sich sicher zu fühlen. Sie sollten begreifen, dass alles das, was er ihnen erzählt hat, stimmt. Und dass sie mit offenem, frohen Herzen das weitererzählen können, was sie über ihn wissen, weil all das stimmt. Ich denke in diesen Tagen ganz oft daran, dass es gar nicht so einfach ist, Hoffnung zu verbreiten. Viele sehen es gerade als sehr traurig an. Ich darf nicht, ich muss, es geht nicht anders, wir müssen sehen, wie wir klarkommen. Da sind viele traurige Töne dazwischen. Es gibt die Aktion Hoffnungssteine. Und weil das Wetter so schön ist und man so schön Steine sammeln kann, schlage ich euch vor, sammelt doch auch einmal ein paar Steine und malt sie bunt an. Schreibt ein paar Worte der Hoffnung darauf oder auch gar nichts. Ein bunter Regenbogen, etwas ganz anderes, ein Muster, schöne, lebendige Farben. Und diese Steine werden vor den Kirchen gesammelt, um anderen Hoffnung zu machen, um anderen zu zeigen, wie bunt Hoffnung aussehen kann. Den Blick nach vorne, nicht nur zurück. Überlegt mal mit euren Kindergottesdienstmitarbeitern oder mit euren Jungschau-Mitarbeitern, wo diese Steine vor eurer Kirche liegen könnten. In manchen Gemeinden gibt es schon Orte dafür. Am besten eignet sich eine kleine Wiese oder ein Blumenbeet, in dem noch ein bisschen Platz ist. Vielleicht ist es auch eher neben der Kirche. Aber bitte nicht auf die Sandsteine, denn wenn eure Farbe von den Steinen abgeht, sickert die so richtig fest in die Sandsteine ein, und dann werden irgendwelche Menschen bestimmt sehr traurig sein, warum wir die großen Steine mit den kleinen Steinen dreckig gemacht haben. Denn das geht aus Sandsteinen nicht mehr wieder raus. Das ist so wie mit Flecken aus der Kleidung, mit Farbflecken und anderen Flecken, die, egal wie gut man sie wäscht, nicht mehr rausgehen, weil sie einfach in dem Gewebe drin stecken und das Gewebe farblich verändert haben. Das würde auch bei dem Stein passieren. Deswegen sucht euch gemeinsam einen guten Ort aus, wo ihr eure Hoffnungssteine ablegen könnt und miteinander zeigen könnt, wir beten für die guten Tage, wir beten für den Blick nach vorne. Wie das mit den Hoffnungssteinen genau funktioniert, das kriegt ihr noch im kreativen Anhang mit. Das ist ja kein Problem. Und jetzt beten wir noch miteinander. Du Gott, wenn es Abend wird, dann wird es dunkel. Manchmal wird es dann auch in uns selbst dunkel, weil in den dunklen Stunden die traurigen Gedanken eher hochkommen. Wenn die Sonne scheint, ist es leichter, fröhlich zu sein. Deswegen vergleicht man so oft die Nacht mit der Traurigkeit und den Tag mit dem Fröhlichsein. Deswegen ist es gut, dass auf jede Nacht auch wieder ein neuer Morgen kommt und dass nach jeder Dunkelheit es wieder neu Licht wird. Du machst aus Dunkel hell. Du machst aus Trauer Freude. Das wissen wir ganz genau. Und diese Trauer und Freude liegen so dicht nebeneinander. Das kennen wir aus unserem eigenen Leben. Danke, dass du unser Dunkel wieder hell machst, dass wir nur durch Trauer Pfützen springen dass wir uns zwischendurch immer wieder freuen dürfen. Du machst aus Trauer Freude, weil wir begreifen können, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass es bei dir, in deinem Reich, mit dem ewigen Leben weitergeht. Wer zu dir kommt, ist gut aufgehoben. Danke, dass wir das wissen können. Danke, dass Jesus diesen Weg frei gemacht hat. Danke, dass du uns durch dein Wort in der Bibel und durch andere Menschen, durch Begegnungen immer wieder zeigst, wie lieb du uns hast, wie gut du für uns sorgst und dass du ewig für uns da bist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und lasst uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Faltet eure Hände wieder zu einer Schale. Gott segne dich auf deinen Wegen, damit du nicht alleine gehst. Gott gehe an deiner Seite, auch wenn du ihn nicht siehst. Gott bleibe bei dir für immer und ewig. Amen. Wir wünschen euch noch eine schöne Osterwoche. Macht's gut. Tschüss.